Da sind wir wieder mit unserem wöchentlichen Handball-Talk. Kreisab heißt es mal wieder, Episode 45. Wir kommen den 50 Folgen immer näher und es war mal wieder jede Menge los an diesem Handballwochenende. Ich habe zwei Gäste bei mir, nämlich Christian Stein von Handball World. Grüß dich.
Grüß dich.
Und Simon Lange von der Neuen Presse Hannover. Hallo auch an dich.
Hallo auch an dich zurück.
Und wir sprechen heute natürlich ein wenig über die Champions League, aber im Mittelpunkt soll die DKB Handball Bundesliga stehen, denn da war einiges los. Und trotzdem fangen wir mal an mit der Königsklasse. Der THW Kiel hat letzte Woche in Brest nicht allzu überzeugend gewonnen, Christian. Der THW, der dann ja in der Bundesliga die Füchse Berlin richtig von der Platte gefegt hat, ist überhaupt nicht einzuordnen derzeit, denn dieses Spiel in Brest war alles andere als schön, muss man wirklich sagen.
Ja, also in Brest hat der THW wirklich Glück gehabt, am Ende beide Zähler noch mitzunehmen. Das muss man wirklich so sagen. In Berlin war es natürlich eine ganz andere Sache. Allerdings kann man natürlich da auch immer nur sagen, man spielt so gut, wie es der Gegner zulässt. Und die Füchse haben halt an diesem Tag wirklich eine Menge zugelassen.
Hat Hannover schon gegen die Füchse gespielt? Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, Simon.
Ja, die haben gegen die Füchse gespielt vor 2 Wochen, wenn ich mich nicht täusche, haben sogar gewonnen mit 1 oder 2. Es war ein wichtiger Auswärtssieg zur richtigen Zeit. Ich habe es selber nicht gesehen, ich war nicht dabei, da war ich noch im Urlaub. Insofern kann ich nicht sagen, ob es jetzt darauf beruht, dass die Füchse so schlecht waren oder die Recken so gut. Vermutlich eine Mischung aus beiden.
Wir kommen dann gleich nochmal ein bisschen intensiver auf die Recken zu sprechen. Ich finde, das ist in dieser Saison eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Kann ich nämlich aktuell noch gar nicht einschätzen. Aber kommen wir nochmal zurück zum THW Kiel. Christian, da gab es unter der Woche ein paar interessante Artikel zu lesen zu dem Thema der Eingewöhnung der neuen Spieler. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was sagen.
Ja, also es ist natürlich so, dass gerade im zentralen Rückraum mit Dufniak und Kaneas 2 sehr zentrale neue Spieler dazugekommen sind. Da, Weinhold auch noch. Dann fehlt natürlich ein Philipp Jiecher und dementsprechend kann man wenig auf Altbewährtes aus der Vorsaison zurückgreifen, gerade in der Schaltzentrale beim THW. Das muss man dem THW schon weitestgehend so attestieren und zugutehalten. Ja, aber dafür ist ja die Vorbereitung auch da gewesen, dass die Leute sich eingewöhnen. Und auf der anderen Seite muss ich, wenn sich jemand Welthandballer oder Weltklassespieler nennt, dann muss ich ihm nicht ein halbes Jahr Zeit zur Integration geben eigentlich.
Normalerweise sollte man erwarten, dass das relativ schnell geht. Das scheint ja mit einem Christoffersen da in Hannover und Kai Häfner dann auch relativ gut zu funktionieren, Simon.
Bei Kai Häfner auf jeden Fall. Christoffersen war ja Anfang der Saison noch ein bisschen verletzt. Er hat dann sein erstes Spiel gemacht, was gleich überragend war. Hat dann aber auch immer mal wieder so, ich will nicht sagen Schwächephasen, aber gegen die Löwen beispielsweise, diese Woche Mittwoch hat er nur die ersten 10 Minuten gespielt und dann gar nicht mehr, also kein einziges Tor geworfen. Jetzt am Wochenende gegen Baling war er dann auch schon wieder besser und Kai Häfner hat sich kontinuierlich gesteigert und ist eine richtig feste Größe, auf die man keineswegs mehr verzichten möchte.
Diese Eingewöhnungsphasen finde ich ja auch immer interessant bei den Spielern, denn in der Regel müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es schneller geht. Jetzt hatte ich am Wochenende die Möglichkeit, zusammen mit Michael Hilgemann, der ja auch viele Jahre in der Bundesliga mit dabei war, das Spiel des Bergischen HC gegen den VfL Gummersbach live zu kommentieren. Und der hat gesagt, es ist immens wichtig, dass die Mannschaften eingespielt sind und man sollte diesen Faktor auf gar keinen Fall unterschätzen, dass es eben auch für so Weltklasse-Spieler wie Dufniak oder Kaneas eben ein bisschen länger dauert. Dann gucken wir doch nochmal, was die anderen Mannschaften so gemacht haben, beziehungsweise sprechen wir nochmal gerade darüber, Christian, wie in dieser Gruppe eigentlich die Konstellation im Moment ist, denn PSG macht da einen sehr, sehr souveränen Eindruck.
Paris, klar, souveräner Tabellenführer mit 6:0 Punkten. Allerdings hatten sie bis jetzt natürlich auch nicht unbedingt die schweren Brocken vor der Brust. Also von daher in der Gruppe ist sowieso für mich nur der THW Kiel auf Augenhöhe mit PSG und Zagreb hatte man dazu noch zu Hause, also musste man nicht hin, wo der THW seinen Ausrutscher hatte. Ja, von daher wenig überraschend für mich dieses Ergebnis, aber ist schon richtig, sie wirken zumindest souveräner, als das der THW momentan tut und ja, sie haben natürlich auch die Qualität auf 2 Schlüsselpositionen nochmal erweitert und ansonsten ist der Kader aus der Vorsaison, der ja eh schon sehr gut war, entsprechend jetzt eingespielter und ja, also es gilt ja auf dem Feld eigentlich nur noch ein Akambre mehr oder weniger einzubeziehen und der kennt natürlich einen Narciss auch außer Nationalmannschaft. Also von daher ist es vielleicht nicht ganz so ein großes Problem, wie es jetzt beim THW ist.
Dann wollen wir mal von der Gruppe A, nämlich der des THW Kiel, in die nächste Gruppe gehen, nämlich die Gruppe B mit Kolding Barcelona oder SG Flensburg-Handewitt. Die hat nämlich unter der Woche, letzte Woche schon, gegen Plotz zu Hause gespielt und da eine sehr, sehr souveräne Leistung gebracht. Wie sehr schaut man denn eigentlich von Hannover im Prinzip dann auch in die Champions League-Städte? Schaut man sich das regelmäßig im Fernsehen an? Wir hatten ja zuletzt die Diskussion, Simon, dass wir hier immer mal auch gefragt haben, was die Gäste davon halten, dass die Champions League jetzt bei Sky zu sehen ist. Hast du dir ein Abo zugelegt oder hattest du vielleicht vorher schon eines?
Nein, ich habe mir kein Abo zugelegt, um die Champions League zu sehen. Wir könnten das hier rein theoretisch in der Redaktion, aber da ist, glaube ich, auch noch nicht ein Champions League-Spiel über Sky hier rüber geflimmert, dann lief immer irgendwas anderes oder es war gerade was anderes zu tun. Wenn ich die Möglichkeit aber hätte, würde ich sicherlich das ein oder andere Spiel mir dann doch angucken, wenn es die Zeit hergäbe, ja.
Was hältst du denn generell davon, dass das jetzt nicht mehr für alle zu sehen ist? Da gab es ja große Diskussionen, was das angeht.
Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Gut, jetzt bin ich Tageszeitungsjournalist und verkaufe auch das Produkt, das ich fülle, und die Leute müssen dafür zahlen. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn es in der alten Konstellation geblieben wäre.
Aber du bist ja trotzdem noch dabei, die Champions League ein bisschen zu verfolgen, denn das ist ja nach wie vor der Wettbewerb, der im Prinzip den Handball richtig nach vorne bringt, muss man schon so sagen. Also,
Das
das
ist
ist die
richtig
Creme
und
de la
das ist.
Creme.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir immer dann voller Stolz sagen als Deutsche, die Bundesliga ist die beste Handballliga der Welt. Nicht, weil wir in der Liga so stark sind, sondern weil wir eben auch international so erfolgreich sind. Ich muss gestehen aber, dass ich in der Gruppenphase noch nicht so tief einsteige, sondern dann, wenn es um die Wurst geht.
Ist dir die Gruppenphase ein bisschen zu aufgebläht?
Es ist ein bisschen unübersichtlich, es ist ein bisschen zu aufgebläht, ja, du sagst es.
Du hast aber sicherlich auch vor der Saison ein paar Favoriten gehabt. Wie hast du denn da die deutschen Mannschaften eingeschätzt? Denn wir haben jetzt alle mitbekommen, der THW Kiel ist vielleicht noch nicht ganz so erfolgreich. Was das Spielerische betrifft, von den Punkten her ist es ja einigermaßen in Ordnung. Aber Flensburg, die ja letztes Jahr ein bisschen überraschend die Champions League gewonnen haben, und die Rhein-Neckar-Löwen, die müssen sich jetzt schon strecken, wenn sie den Gruppensieg noch erreichen wollen.
Ja, das stimmt wohl. Also den THW Kiel zähle ich grundsätzlich zu den Favoriten jedes Jahr. Dass Flensburg dieses Jahr überraschend gewonnen hat, befähigt wenig dazu oder vielleicht dann doch dazu, auch wieder zu den Favoritenkreis zu gehören in diesem Jahr. Glaube ich allerdings nicht. Ja, von den Löwen erhofft man sich natürlich ein bisschen mehr, gerade nach der letzten Saison, und waren ja auch ganz nah dran. Aber du sagst es richtig, die müssen sich jetzt wahrscheinlich schon strecken, damit sie überhaupt unfallfrei weiterkommen, ja.
Die Löwen haben nämlich am Wochenende, und wir wollen jetzt gar nicht uns lange aufhalten mit der Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen Plotz, wo sie, glaube ich, ich sag mal 50 Minuten eine sehr gute Vorstellung abgeliefert haben, über die Löwen sprechen, die bei Vardaskopje verloren haben, Christian. Das war eine Niederlage, klar, die kann man einkalkulieren. Das ist jetzt nicht eine komplette Sensation gewesen, aber wenn man jetzt mal schaut, Vardar und Westbrem jeweils mit 6 zu 0 Punkten und die Rhein-Neckar-Löwen 2 zu 4.
Ja, 2 zu 4 hört sich natürlich erstmal schlecht an. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Löwen haben jetzt die beiden schwersten Auswärtsspiele gehabt. Das heißt, letztendlich muss man von den Löwen zumindest erwarten, dass da nicht großartige Niederlagen noch hinzukommen in der Folgezeit, in der Gruppenphase. Klar, Verletzungen und so weiter wird man immer sehen müssen. Aber letztendlich glaube ich, dass in der Halle, wo die Löwen dann spielen werden, maximal Westbrem Punkte mitnimmt. Und ja, von daher können wir jetzt in den kommenden Wochen dann darauf warten, dass die Löwen punktuell immer näher kommen. Und dann ist die Frage, wie der direkte Vergleich auch mit zwischen Vardar und Westbrem sich gestalten wird. Und da muss man sehen, was dann möglich ist, ob Platz 1, 2, 3 möglich ist. Aber die Gruppe entwickelt sich eigentlich so, wie man es bislang erwarten konnte. Tschechow fällt ein bisschen hinten ab, wo sich dann Celje und Montpellier einsortieren, das wird man sehen. Und die anderen drei sind halt die klaren Favoriten auf die Plätze 1 bis 3. Und die Löwen haben zwei knappe Auswärtsniederlagen. Da ist im direkten Vergleich vieles möglich.
Ich denke auch, dass die Rhein-Neckar-Löwen da durchaus in der Lage sein sollten, vielleicht noch an den ersten Platz zu denken und den auch zu erreichen. Eine Mannschaft, die bislang noch einsam ihre Kreise zieht in Gruppe D, ist Kielce. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass die ganz klarer Favorit sind in Gruppe D. Wir wollen aber dann gleich zur DKB Handball-Bundesliga kommen, damit auch der Simon ein bisschen erzählen kann, was in Hannover in dieser Spielzeit genau los ist. Und das machen wir gleich hier bei Kreisab. Hier bei Kreisab, unserem wöchentlichen Handball-Talk, geht es mit Christian Stein von Handball World und Simon Lange von der Neuen Presse Hannover jetzt um die DKB Handball-Bundesliga. Wobei, gerade in der Pause haben wir kurz noch philosophiert über die Kadetten Schaffhausen in der Gruppe D, da in der Champions League, die letztes Jahr noch gegen die Recken im EHF Cup gespielt haben, Simon, und dabei eigentlich keine gute Figur abgeliefert haben.
Ja, ich meine, es war ja schon mitten in der Saison. Es war November und die Recken waren gut drauf noch zu dem Zeitpunkt. Verschlechtert haben sie sich ja dann erst in der Rückrunde. Aber Schaffhausen haben sie unentschieden geschafft in der Schweiz und zu Hause klar besiegt. Insofern war es fast schon ein bisschen enttäuschend, wie schwach die Kadetten aufgetreten sind. Für uns ein bisschen verwunderlich. Haben danach aber alles gewonnen, spielen jetzt in der Champions League und da sogar eine halbwegs gute Rolle. Insofern ist es tatsächlich ein bisschen verwunderlich vor dem Hintergrund des letzten Jahres.
Wie gut sind denn die Recken diese Saison drauf? Weil du gesagt hast, letztes Jahr in der Rückrunde lief es dann nicht mehr so rund. Wie würdest du die Mannschaft aktuell einschätzen, was die Leistungsfähigkeit angeht? Denn für mich war Hannover ehrlich gesagt vor der Saison ein klarer Kandidat auf einen Europapokalplatz.
Ja. Ist ja auch noch alles drin. Zum Glück ist die Liga relativ ausgeglichen. Ich kann es noch schwer einschätzen. Ich will den Begriff Wundertüte jetzt nicht unbedingt irgendwie überstrapazieren, aber die suchen sich noch so ein bisschen, haben die Füchse geschlagen, wir haben es vorhin erwähnt, haben aber auch leider in Friesenheim verloren, wo du eigentlich nicht verlieren darfst. Und wenn sie die zwei Punkte jetzt mehr hätten, stimmen sie auf Platz 5, 6 und relativ gut da. So sind sie im Mittelfeld angesiedelt. Das Spiel gegen Göppingen sicherlich am Wochenende wird zeigen, wo der Weg hingehen könnte.
Ja, ich hatte, also im Vorfeld wusste ich selber nicht, wo ich die Recken unbedingt einsortieren sollte. Vor allen Dingen, weil ich mir noch nicht klar war, welche Rolle letztendlich dieser Abgang von Rüdergaard spielen wird, der ja, so wie man das hörte, vor allem zwischenmenschlich im Mannschaftsgefüge eine sehr, sehr hohe Bedeutung hatte. Und ja, das ist ein Punkt, an dem ich mich schwer getan habe, im Vorfeld die Recken praktisch einzuschätzen.
Es ist richtig, dass Gustav Rüdergaard eine sehr wichtige Rolle hatte im Team, im Zwischenmenschlichen, wie du sagst, und sportlich natürlich auch, wobei er da auch qualitativ ein bisschen abgebaut hat, war dann auch immer wieder verletzt in der Rückrunde. Aber ich glaube nicht, dass er so ein großes Loch gerissen hat, dass dieses Teamgefüge irgendwie nicht mehr zusammenhält. Also die Recken haben genügend Spieler, erfahrene Spieler auch, die schon jahrelang zusammenspielen, um so einen Verlust, wie Rüdergaard darstellt, irgendwie aufzufangen. Also da sehe ich kein Problem.
Wie viele Probleme siehst du denn beim Auffangen der Verletzung von Maid Patrai?
Auch schwierig. Natürlich fehlt er, das ist gar keine Frage. Andererseits, wenn man sich dann die Spielstatistik anguckt, wo er jetzt nicht gespielt hat, ist zweimal verloren, davon einmal klar gegen die Löwen. Gegen die hätten sie auch mit Patrai verloren, behaupte ich mal. Dreimal gewonnen. Im Moment scheinen sie das auffangen zu können im Rückraum. Noch. Wenn sich jetzt allerdings noch ein Spieler verletzen sollte, dann wird es schon eng und dann schätze ich auch, dass Benjamin Chaton reagieren wird. Jetzt kommt im November hoffentlich Runar Karason zurück, um die rechte Seite noch zu stärken. Dann ist die Frage, inwiefern die anderen auch mal in die Mitte rücken können. Also im Moment ist noch genug Material da, das ein bisschen aufzufangen. Aber gar keine Frage, jeder würde wünschen, dass Maid Patrai noch da wäre oder schnell zurückkommt. Aber das wird vermutlich erst im Februar was.
Oh, hast du da schon von Namen ein bisschen was gehört, wenn du sagst, er wird eventuell nachlegen?
Von Namen habe ich nichts gehört, nein. Benjamin Chaton hat nur der Manager darauf hingewiesen, dass man natürlich den Markt sondiert, der ist aber bisher noch nicht in Bewegung gekommen, kommt jetzt vielleicht in Bewegung, weil sich in Skopje möglicherweise was tut bei Metallurg und dann so ein kleiner Schneeball-Effekt sich in Gang setzt. Ich glaube, dass sie ihre Fühler ausgestreckt haben und vielleicht auch schon was in der Hinterhand haben, aber jetzt noch nicht unbedingt zuschlagen.
Jetzt hast du gesagt, Hannover ist in dieser Saison für dich vielleicht so eine Wundertüte. Du hast dann also auch absolut keine Ahnung, wo es dann noch hingehen kann, denn die Liga ist ja relativ eng und eine Niederlage in Friesenheim sind eigentlich so Pleiten, die man sich nicht erlauben kann, wenn man in den Europapokal einziehen will.
Eben, das tut weh und am Anfang gelten dann ja immer noch die Erklärungen oder die, ich möchte nicht sagen, Ausreden, ja, das Team ist noch nicht eingespielt. Allerdings sollte eine gestandene Bundesligamannschaft wie die Recken eben dann doch in Friesenheim gewinnen. Hätten sie beinahe auch, aber sie haben es erst in den letzten Minuten vergeigt. Ich glaube, die Chance, wieder vorne anzugreifen, wie sie es vor 2 Jahren getan haben, ist im Moment, so wie sich die Tabelle darstellt, nie so groß gewesen. Melsung plötzlich doch nicht so stark wie erwartet. HSV noch im Mittelfeld, Füchse quälen sich auch. Also da ist nach oben hin richtig Luft, wo man reinstoßen kann. Und die Recken haben zweifelsfrei das Potenzial, aber sie müssen es halt nur einfach mal regelmäßig auf die Platte bringen.
Was sind denn aus deiner Sicht die Mannschaften, die Hannover da einen Strich durch die Rechnung machen können? Magdeburg ist sicherlich ein Kandidat und vielleicht auch frisch auf Göppingen, ne?
Ja, Magdeburg, Göppingen, genau die beiden. Ich habe es erwähnt, jetzt gegen Göppingen wird sich zeigen, irgendwie, wer da der Stärkere ist. Zum Glück haben wir den Heimvorteil, wobei der im Moment eigentlich auch nicht so ein Faktor ist, weil viel zu wenig Zuschauer kommen. Ja, da muss man mal gucken. Barling, schätze ich jetzt nach meiner Ansicht nach, was ich gesehen habe, am Sonntag dann doch nicht so stark ein, wie sie im Moment noch dastehen. Haben ja auch schon relativ viele Spiele. Ich glaube schon, dass die wieder dann nach und nach auch wieder nach unten rutschen. Und klar, Berlin, Melsung, HSV, die werden sicherlich auch wieder eher nach vorne stoßen, als irgendwie unten reinrutschen. Das sind so die fünf Teams.
Ist die Euphorie ein bisschen verflogen in Handball Hannover, wenn du jetzt sagst, es kommen nicht mehr so viele Zuschauer?
Ja, könnte man fast draus schließen. Der hannoversche Zuschauer auch ein spezieller und sehr erfolgsverwöhnt. Es kommen gerade so 2.000 bis 3.000 Zuschauer und ein bisschen mehr als 4.000 passen rein. Und das wirkt dann schon immer ein bisschen wenig. Und manchmal ist das Publikum auch ein bisschen träge. Es würde es nicht gern hören, aber so ist es. Und wenn die Mannschaft irgendwie nicht von vorn bis hinten Vollgas gibt, dann ist es manchmal schon schwierig. Also auch da ist Luft nach oben, was die Zuschaueranzahl angeht. Eigentlich sind wir, sagen wir es mal so, wenn die Recken vor 2 Jahren nicht in den Europapokal gezogen werden, dann wird sich jetzt keiner beschweren, dass wir im Mittelfeld spielen mit Blick nach oben. Insofern ist es immer relativ. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, in den Saisons, wo sie erfolgreich gespielt haben, war die Zuschauerzahl auch nicht extrem viel höher.
Eine Mannschaft, die dahinter steht, Christian, sind die Füchse Berlin, die sich am Wochenende vom THW Kiel richtig haben zerlegen lassen. Wo sind denn die Füchse jetzt nun einzuordnen? Eben bei diesen 8:8 Punkten auf Platz 10 im Mittelfeld, denn eigentlich hatten wir gedacht, dass die so Rang 4, 5 belegen können.
Ja, eigentlich hatte man die Füchse durchaus weiter oben erwartet. Aber da sieht man mal, wie abhängig man vorne von Jaschka und hinten von Spoljaric war. Diese beiden Ausfälle können die Füchse derzeit irgendwie in keinster Weise kompensieren, zumal ja gerade auf den Halbpositionen jetzt dann auch keine Wunderspieler irgendwie über sich hinauswachsen. Ja, das ist ja gerade da im Rückraum, haben die Füchse ein richtiges Problem aktuell. Und von daher sind sie im Moment nur Mittelmaß mit 8:8 Punkten. Und Bob Hanning hat es auch gesagt, da gehören wir im Moment hin.
Wobei Peter Nenadic, der ja Jaschka auf der Mittelposition ersetzt hat, bisher eine Bombensaison spielt.
Ja, aber letztendlich fehlen halt die Impulse, die dann die Halben auch ins Spiel bringen. Also ich meine, Nenadic ist dann so ein bisschen vielleicht der Alleinunterhalter, ist aber nicht unbedingt der klassische Spielmacher. Und das macht es für die Abwehrreihen, glaube ich, relativ leicht ausrechenbar. Und wenn ich dann nur von einer Position entsprechend Druck entwickle und wenn von den Halben dann nichts kommt, wenn die Füchse mit Romero spielen, ist es das Gleiche letztendlich. Dann läuft auch alles nur über die zentrale Achse ab und da stellen sich natürlich die Abwehrreihen dann drauf ein.
Die Füchse für dich auch, Simon, eine Mannschaft, die ja es Hannover gleich tut, so Typ Wundertüte?
Ja, jetzt haben wir ja wieder den Begriff Wundertüte, aber offensichtlich ist es so. Also, natürlich ein Team, das man auf keinen Fall unterschätzen darf. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, glaube ich trotzdem, dass der Weg dann eher nach oben geht. Aber bleibt auch abzuwarten, wie groß die kritischen Stimmen dann werden, wenn sie weiter nur Mittelmaß sind, Doppelbelastungen vom Trainer, kann das gut gehen und so weiter und so fort. Also das Konfliktpotenzial oder das Krisenpotenzial ist sehr, sehr groß. Und ob das dann eher beflügelt oder eher nach unten reißt, ja, muss man dann sehen. Und insofern dann doch eine Wundertüte.
Auf jeden Fall wird Bob Hanning da sicherlich schon an einer Lösung arbeiten, was die Nachfolge von Dago Sigurdsson angeht. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wer das denn sein wird. Simon, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit, dass du mit dabei gewesen bist und uns ein bisschen die Situation in Hannover aktuell näher gebracht hast. Christian bleibt noch bei uns und wir sind dann wieder gleich zurück und sprechen dann unter anderem über den Bergischen Handballgipfel. Simon Lange von der Neuen Presse Hannover hat uns verlassen, aber Christian Stein von Handball World ist nach wie vor mein Gast hier in Episode 45 von Kreisab. Und Christian, wir waren am Wochenende zusammen in Köln und eigentlich sind wir da ja nur, wenn das EHF Champions League Final Four dort ausgetragen wird. Aber trotzdem waren wir am Sonntag relativ begeistert nach dem Spiel Bergischer HC gegen VfL Gummersbach. Warst du ähnlich positiv überrascht von der ganzen Atmosphäre wie ich?
Ja, also die Atmosphäre war wirklich gut in der Halle. Da muss man aber natürlich dabei sagen, dass das Spiel dem Ganzen dazu beigetragen hat. Das war halt einfach von Anfang an irgendwie, es ging immer hin und her. Die Leute kamen praktisch gar nicht dazu, irgendwie großartig die Klatschpappen wieder einzupacken. Also von daher war immer ein relativ hoher Pegel da gewesen. Was mich ein bisschen überrascht hat, beziehungsweise was man im Vorfeld nicht abschätzen konnte, war, dass der BHC wirklich so eine Heimspielatmosphäre haben wird. Also beide Städte sind jetzt entfernungstechnisch von Köln ungefähr gleich weit weg. Für mich war es schon so, dass ich gesagt habe, es war doch ein deutliches BHC-Heimspiel und das hat mich so ein bisschen überrascht.
Spielerisch gesehen muss man ja schon sagen, es war jetzt nicht eine Partie auf allerhöchstem Niveau.
Nee, also mit Sicherheit gerade zu Beginn hatten die Abwehrreihen noch ein bisschen Probleme gehabt, da ihre Zuordnung zu finden. Ich habe mal nachgeguckt im Protokoll. Es gab eine Minute, in der sogar drei Treffer gefallen sind. Also von daher ging das hin und her. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Es kam ein bisschen Härte rein und es wurde so am Ende doch noch ein richtiges Derby, weil es auch immer, ja, in der ersten Halbzeit öfters hin und her ging und dann am Ende letztendlich der BHC diese knappe Führung, die er sich zum Ende der ersten Halbzeit erarbeitet hat und wofür es meiner Ansicht nach drei Gründe gab, die da zusammenwirkten, dass er die dann behalten hat.
Ja, dann nenn doch mal die Gründe. Das würde mich dann schon jetzt interessieren.
Ja, also Punkt 1 war natürlich der Ausfall von Christoph Schindler beim VfL Gummersbach, der sowohl vorne wie auch hinten gute Arbeit geleistet hat und das Spiel gesteuert hat. Das hat man dann gerade auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wie wertvoll er letztendlich für diese Mannschaft ist. Auf der Gegenseite hat dann Sebastian Hinze mit Alexander Oelze einen wichtigen Mann reingebracht, der das ganze Spiel vom BHC druckvoller mitgestaltet hat. Man war da nicht mehr ganz so abhängig von Viktor Szilagyi in dieser Phase. Und der dritte Punkt war, dass die Torhüterleistung, die in der vorher der VfL ein kleines Plus hatte, dann kippte und der BHC letztendlich am Ende der ersten Halbzeit dann doch in den Paraden auch knapp vorne lag.
Bei der Live-Übertragung am Wochenende zusammen mit Michael Hegemann hatte ich das Thema schon mal angesprochen. Carsten Lichtlein, den du jetzt auch gerade erwähnt hast, der stand immer so ein bisschen im Schatten von Yogi Bitter und dann auch von Silvio Heinevetter. Eigentlich schade, denn generell ist das ein sehr, sehr guter Torhüter, der, glaube ich, häufig auch unterschätzt wird, oder?
Ja, ich meine, welche Qualitäten er hat, das hat er schon gezeigt letztendlich, nicht erst zuletzt gegen Magdeburg wieder, wo er wirklich außerordentliche Bälle noch rausgefischt hat, der auch von seiner Art, glaube ich, ein sehr wichtiger Teamplayer ist, der trotzdem aber auch während eines Spiels durchaus mal emotional werden kann. Und ja, es ist, glaube ich, sein Manko ist einfach, dass er dieser zu gute Teamplayer ist. Ja, also ja, dass man Torhütern sagt man oftmals so ein bisschen diese Verrücktheit nach. Und ja, er ist da einfach vielleicht zu loyal gegenüber den damaligen Bundestrainern entsprechend gewesen und war immer der, den man am besten auf die Tribüne setzen konnte. Alle anderen hätte man gar nicht irgendwie auf die Tribüne setzen können, weil dann hätte man sie auch nicht nachnominieren können. Die hätten vielleicht ihre Leistung nicht gebracht. Bei Lichtlein wusste man, wenn er auf der Tribüne sitzt und es wird notwendig, dann wird er schon sein Niveau abrufen und man wusste, was man bekommt und das bekam man auch, wenn er auf der Tribüne als Ersatzmann hätte einspringen müssen. Und ja, andere Torhüter brauchen halt diesen Status, dass sie unbedingt diese klare Nummer eins sein müssen. Und das ist vielleicht ein bisschen dann in der Konstellation in der Nationalmannschaft sein Manko gewesen.
Trotzdem hat der VfL Gummersbach ja bislang einen ordentlichen Saisonstart hingelegt, auch wenn Carsten Lichtlein jetzt am Wochenende nicht seinen allerbesten Tag erwischt hat. 9:9 Punkte sind es bisher für den VfL, der Bergische AC jetzt sogar Siebter mit 9:7 Punkten. Das scheint für beide Mannschaften eine relativ ruhige Saison zu werden.
Beide Mannschaften haben bis jetzt positiv überrascht. Allerdings, du wirst dich an die letzte Saison erinnern, auch da ist der Bergische HC durchaus gut aus den Startlöchern gekommen und musste dann doch noch ein bisschen länger zittern. Also, was die ruhige Saison betrifft, da denke ich mal, gilt es noch abzuwarten.
Aber richtig unruhig ist es ja jetzt schon in Lemgo. Oder hättest du erwartet, dass die beim HCR Lang so unter die Räder kommen? Denn eine 6-Tore-Niederlage bei den Franken ist schon eine deutliche Ansage.
Ja, und letztendlich muss man ja sagen, was wäre, wenn Lemgo nicht am ersten Spieltag gegen Kiel gewonnen hätte? Also ich weiß nicht, was da los war. Ich hatte letztendlich erwartet, dass Lemgo sich ein bisschen schwieriger tun wird als letzte Saison, dass sie dieses gute Ergebnis nicht unbedingt bestätigen können. Mit Sicherheit fällt da auch der Ausfall von Finn Lemke rein, der ja als Nationalspieler auch eine entsprechende Größe in den Planungen des TBV ist. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, gerade beim jungen Kader, wie ihn der TBV hat. Und ja, auch die Frage natürlich, inwiefern die Erfahrung von Florian Kehrmann dann auf dem Parkett fehlt. Also selbst wenn er als Rechtsaußen gespielt hat, aber vielleicht mal auf dem Feld diese ganze Sache so ein bisschen beruhigen, die Nerven bewahren. Vielleicht ist das eine Eigenschaft, die jetzt auf dem Parkett dann fehlt.
Würdest du denn deine Einschätzung, was die Absteiger angeht, nach den ersten 7, 8, 9 Spielen ändern? Denn du hattest, glaube ich, vor Saisonbeginn die drei Aufsteiger als Absteiger gesehen und dazu noch Barling.
Ja, also das muss man jetzt natürlich sehen. Balingen ist auch eine Mannschaft, die durchaus positiv überrascht. Auf der anderen Seite aber auch wieder unerklärlich hohe Niederlagen dann wieder einfährt. Und ja, die jetzt natürlich auch im Spielplan einfach schon viel mehr Spiele absolviert hat als der Rest der Liga. Da wird man dann letztendlich sehen, wo das am Ende dann, wofür das am Ende reichen wird. Ich glaube, dass von den vier Mannschaften am Ende doch drei absteigen werden.
Okay, das ist eine klare Ansage und ich glaube, du meinst damit nicht Barling, sondern die drei Aufsteiger, aber das ist nur meine Vermutung. Dann wollen wir mal von der Handball-Bundesliga wegkommen zu einem ganz anderen Thema, denn am Wochenende war die deutsche Frauennationalmannschaft beim Kroatia Cup in Umag unterwegs und hat am Ende mit 3:3 Punkten den dritten Platz belegt. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was dort genau los gewesen ist, gegen wen es ging und wie insgesamt dieser Turnierverlauf einzuordnen ist.
Ja, also los ging's mit einem Unentschieden gegen Vize-Weltmeister Serbien. Das war aber auch der einzige Punkt, den die Serbien geholt haben. Von daher schwer zu sagen. Man hat ja auch keine Live-Bilder jetzt großartig gesehen. War auf jeden Fall ein enges Spiel auf Augenhöhe und letztendlich ja war es wohl ein verdientes Unentschieden. Letztendlich hätte man es vielleicht gewinnen können, hätte man verlieren können. Ist okay. Dann hatte Polen gegen Kroatien verloren am ersten Spieltag. Kroatien hat dann allerdings gegen Deutschland deutlich verloren gehabt, so dass Deutschland eigentlich vor dem letzten Spieltag durchaus alle Möglichkeiten hatte, das Turnier zu gewinnen. Polen hatte dann gegen Serbien gewonnen und ja, dann kam es halt zum Duell Deutschland gegen Polen, wie auch beim Fußball. Und ja, nachdem man eine ausgeglichene erste Halbzeit hatte, sogar eine knappe Pausenführung hatte, scheint man in der zweiten Halbzeit vollkommen den Kopf verloren zu haben und ist dann förmlich eingebrochen und hat dann dieses Spiel innerhalb weniger Minuten letztendlich hergeschenkt. Was da genau vorgefallen ist, wenn man den Ticker-Verlauf gesehen hat, hat man sich da an diese unsägliche WM 2011 erinnert oder auch bei der letzten Weltmeisterschaft, wo man so einige lang andauernde Schwächephasen hatte. Und ja, schwer zu sagen, was da irgendwie der Fall war. Und die Torhüterinnen hatten gegen Polen auch nicht ihren besten Tag. Von daher, die Quoten ließen da auch ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, und dann kommt natürlich so eine Niederlage zustande. Kroatien hat dann auch gegen Serbien gewonnen und hat sich dementsprechend durch den gewonnenen Direktvergleich mit Polen letztendlich den Turniersieg geholt mit 4:2 Punkten und die Polen haben dann Platz 2 gemacht und Deutschland mit 3:3 Punkten letzter. Also ja, letztendlich ist es egal. Es geht darum, sich für die Europameisterschaft einzuspielen. Welchen Platz man belegt, ist da erstmal nebensächlich. Und wenn man vielleicht gegen Kroatien, die ja auch Gruppengegner sind bei der Europameisterschaft, wichtige Erkenntnisse jetzt gewinnen konnte, die ja dann am Ende 2 Punkte wert sind, dann soll mir das recht sein.
Ich glaube auch, dass man einfach nur diese zweite Halbzeit gegen die Polen schnell aus dem Gedächtnis streichen sollte. Die hat man nämlich mit 10:21 verloren und ich denke mal, das wird dann hoffentlich bei der Europameisterschaft im Dezember nicht passieren. Das soll es übrigens gewesen sein mit Kreisab für heute. Eigentlich war ein Interview mit Hannes Lind von der SG BBM Bietigheim geplant, aber das hat kurzfristig leider aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert. Das bitte ich zu entschuldigen und kann garantieren, dass wir in der kommenden Woche natürlich wieder einen Gast haben werden. Wir möchten aber auch noch die Quizfrage aus der vergangenen Woche auflösen. Aus welchen Vereinen entstand der HC Erlangen, den es in seiner aktuellen Form ja erst seit 2001 so gibt, war unsere Frage. Christian, möchtest du kurz die Antwort geben?
Ja, das ist die HG Erlangen und CSG Erlangen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genauso ist es gewesen und mittlerweile ist der HC Erlangen ja verhältnismäßig erfolgreich in die aktuelle Bundesliga-Saison gestartet, würde ich sagen. Mit 6 Punkten schon hätten die meisten wahrscheinlich nicht so erwartet. Vielleicht wird es ja doch was mit dem Klassenerhalt. Wir wünschen auf jeden Fall dabei viel Erfolg. Ich möchte mich bei dir jetzt noch bedanken, Christian, und möchte noch die neue Quizfrage stellen, die sich in dieser Woche um ein ganz anderes Thema dreht. Welcher Verein gewann denn nach dem THW Kiel, dem VfL Gummersbach und dem TV Großwallstadt die meisten Meisterschaften seit der Einführung der Bundesliga? Wer gerne rätselt, der kann uns die Antwort natürlich schicken über die bekannten Wege, also entweder unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Wir sind durch für heute. Danke an alle, die mit dabei gewesen sind. Kommende Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.